Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Ja, da haben wir uns letzte Woche noch über Wärme beschwert, ob wir das heute... Das Wetter macht einen echt fertig. Es macht auch keinen Spaß mehr.
Ja, das so. Wird aber nicht besser werden, ne?
Kannst du mal aufhören, Negativität zu verstreuen?
Was ist das hier? Beschwert sich gleich am Anfang des Podcasts und dann geht ein anderer an den Arsch, wenn sie sich selber beschwert. Hier. Sei doch froh, dass wir wieder zusammensitzen und über Japan meckern können.
Du hast eigentlich auch recht. Komm, lass uns anfangen. Okay, nein, wir haben tatsächlich eine gute Nachricht zu Anfang, denn in Japan wird es bald das gemeinsame Sorgerecht geben. Und wer jetzt sagt, oh wow, das gab es bisher noch nicht? Nee, gab es bisher tatsächlich nicht. Denn in Japan war es bisher üblich, dass nur ein Elternteil das Sorgerecht bekommt und das war in der Regel die Mutter, weil hier, da hast du das gehört, ich bin mal weg. Dementsprechend haben sich übrigens auch sehr viele Männer das sehr gerne auch jetzt Unterhaltszahlung entzogen. Das ist auch so ein Volkssport da drüben gewesen. Ich meine, okay, das gibt es hier in Deutschland ja auch zu Genüge. Aber ja, tatsächlich ist es jetzt anders geregelt oder wird es jetzt anders geregelt. Es wurde heute ein Gesetzesentwurf verabschiedet, der innerhalb der nächsten 2 Jahre in Kraft tritt. Und dementsprechend ist es so, dass bei einer Scheidung die Elternteile entscheiden können, wollen sie das gemeinsame oder soll jemand das alleinige Sorgerecht haben. Und zwecks des Falls, dass sie sich streiten, wird dann halt das Familiengericht entscheiden. Ein großer Vorteil hat das auch für ausländische Staatsangehörige, denn immer wieder kam es dazu, dass, Frau geht zurück nach Japan, nimmt ihr Kind mit und der geschiedene Partner, also sprich der mit dem der ausländische Elternteil, der hatte ganz gewaltig das Nachsehen und hatte nachher schwupps ja keinen Kontakt mehr zum Kind. Und das wird damit auch so ein bisschen aufgelockert. Was ebenfalls neu geregelt worden ist, ist die Sache mit der Unterhaltszahlung. Denn es wird nicht mehr so einfach für Männer, sich komplett aus der Affäre zu ziehen.
Jo, Fortschritt ist ja nicht zu fassen. Okay,
das
ist
kaum zu glauben, ne?
Es war ja jetzt auch eine Weile in der Mache, dieses Gesetz, ne? Wir haben schon ein paar Mal es angesprochen und jetzt ist es endlich mal durchgegangen, endlich verabschiedet worden beim Parlament. Mhm.
Das wurde ja auch Zeit.
Ja, aber echt.
Also es gab natürlich gerade aus der konservativen Ecke sehr viele kritische Stimmen, ne? Sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Wer hätte das auch anders erwartet?
Ja, es gibt tatsächlich auch Kritik, halt der Punkt im Prinzip, dass es halt immer den Fall im Prinzip gibt, dass jeder zu Anfang ein Recht hat, praktisch das zu beantragen und dass halt, wenn es Streitigkeiten gibt, dass das halt ein Familiengericht entscheidet. Aber was wäre denn jetzt mit einem Fall, wo halt Vati oder Mutti halt misshandelnd sind und dann halt das auch beantragen und nachher dann doch das geteilte Sorgerecht gegeben wird?
Daran wird gerade noch tatsächlich gearbeitet, weil es gibt auch Bedenken hinsichtlich, ob Opfer von häuslicher Gewalt denn gleichberechtigt eigentlich über das Sorgerecht mitentscheiden können. Und da wird jetzt halt noch ein System für im Prinzip gebaut, in Anführungsstrichen, damit man halt eben da auch wirklich Gleichheit in Anführungsstrichen hat und zum anderen vor allen Dingen, damit auch Opfer von häuslicher Gewalt die Möglichkeit haben, ihren Peiniger auch wirklich zu entkommen.
Ja, das ist ja auch so eine Baustelle, die wir öfters schon mal angesprochen haben. Mhm. Und wenn es sich ergibt, dass hier das gesetzlich endlich mal geregelt wird, dann ist das ja nochmal ein Bonuspunkt, ne? Nur ein Pluspunkt.
Also insgesamt ist das schon sehr gut, weil man darf auch nicht vergessen, sehr, sehr viele, gerade Mütter halt, die alleinerziehend sind, sind armutsbetroffen. Und der Anteil ist wirklich riesig. In der Hinsicht muss ich sagen, ja, es ist gut, dass die Männer halt auch mal mehr in die Pflicht genommen
werden. Dann ist es ja gut, dass man jetzt versucht, noch nachzubessern, damit dann halt praktisch man dann auch wirklich was Friedenstellendes hat, was auch tatsächlich für alle Beteiligten dann die beste Lösung bietet, beziehungsweise die größte Sicherheit.
Also wir können uns sicher sein, das System wird nicht perfekt sein. Das ist es in gar keinem Land, die diese Regelung hat. Aber es ist zumindest ein Fortschritt, weil man muss halt wirklich sagen, im Prinzip haben beide Parteien Rechte und vor allen Dingen hat das Kind ja auch ein Anrecht auf beide Eltern. Und das wird halt sehr gerne mit Füßen getreten. Von daher ist das schon mal ein sehr guter Schritt. Es wird aber immer Probleme geben. Das ist einfach normal, das bleibt nicht aus. Weil Eltern, die sich scheiden lassen, haben den Hang dazu, sich meistens sehr gut zu fetzen.
Ja, und das ist ja auch etwas, was in Japan nicht gerade selten ist. Ich glaube, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann steigt es sogar langsam, die Anzahl an Scheidungen. Deswegen
Ganz kurz, tatsächlich steigt sie schnell.
Wirklich? Es
lassen sich immer mehr Paare scheiden. Also die Tendenz ist wirklich sehr steigend.
Okay. Ja, dann wird es halt natürlich noch brenzliger, dass es geregelt ist. Ne?
Richtig. War ja auch eine sehr laute Forderung eigentlich auch aus der Bevölkerung raus.
In gewisser Weise kann man das als einen der wenigen ersten großen Schritte bezeichnen, die die japanische Regierung macht in Richtung Familienerhalt. Die will die ganze Zeit die Geburtenrate irgendwie verbessern. Ne? Aber logischerweise, wenn du überall Baustellen und Probleme hast, was das Familienleben angeht, auch mit Scheidung und Wiederverheiraten, ne? Dann hilft es nicht, die Leute dazu zu überzeugen, mehr Kinder zu bekommen oder mehr Familien zu gründen. Ne?
Nein, aber auch da wird das gemeinsame Sorgerecht definitiv nicht helfen. Dafür sind die Probleme einfach viel zu groß. Aber gut, wenigstens ist es mal ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt hoffen wir noch, dass das mit den doppelten Nachnamen auch noch funktioniert, weil das ist die zweitlauteste Forderung aus der Bevölkerung gerade. Und wenn wir Glück haben, kommt dann noch die Ehe für alle. Aber gut, wir wollen jetzt Japan mal nicht überfordern, nicht? So, kommen wir mal zu was Touristischen. Also eigentlich haben wir heute sogar einige Touristen-Sachen. Aber wenn viele Touristen in einem Land kommen, dann bleibt ja bekanntlich auch immer viel liegen. Also jetzt nicht nur Müll, sondern Touristen haben ja auch den Hang dazu, mal Dinge zu vergessen. Und Hotels haben tatsächlich vor allen Dingen mit zurückgelassenen Koffern zu kämpfen. Das ist auch gar nicht mal so wenig. Und vor allen Dingen die Entsorgung, wenn die Dinger nicht mehr abgeholt werden, ist wahnsinnig teuer. Wir reden jetzt natürlich wohlgemerkt nur über Touristen aus dem Ausland. Weil da ist auch die Chance, dass die Koffer wieder ihren ursprünglichen Besitzer finden, eher gering. So, und eine Entsorgung eines Koffers kann bis zu 1000 Yen kosten in der Regel. Das ist natürlich dann doch schon ordentlich, wenn man so bedenkt, dass pro Monat schon ein paar Koffer auf jeden Fall zurückbleiben. Und nur hat sich ein Hotel gedacht, ach naja, mit den Dingern könnten wir ja auch was anderes machen, wenn die bei uns sowieso rumliegen und unser Lagerraum halt immer voller wird und voller wird. Also haben sich die Koffer geschnappt, auf ihren Dachgarten gestellt und verwenden sie jetzt als Pflanzkübel.
Hajo.
Ja, ich finde das super.
Ja, Noten macht erfinderisch, ne? Also warum nicht? Upcycling ist ein tolles Teil, das sollte man ruhig nutzen. Also.
Eben. Ja. Also sie bauen halt verschiedene Kräuter, Gemüsesorten und Obst an, das dann halt auch in dem Restaurant des Hotels verwendet wird. Und das ist echt eine coole Sache.
Das ist sehr cool. Auf gewisse Weise finde ich es natürlich schade, dass man die dann sozusagen zerstört, die Koffer, um sie zu was anderem zu verwenden. Weil man kann sie problemlos auch weiter als Koffer eigentlich verwenden. Aber die können sie ja nicht einfach so weiterverkaufen. Ne?
Das richtig, das dürfen die tatsächlich nicht. Ja, ja. Die müssten eigentlich entsorgt werden. Und wenn das halt teuer ist, dann eben so.
Ja, das ist echt ein Problem mit vielen Fundsachen. Bei so einer riesengroßen Stadt wie Tokio ist es ja irrsinnige Mengen an Fundsachen Zeugs, ne? Und die Lager der Polizei sind immer völlig überfüllt.
Mhm.
Und deswegen, ich denke mir auch so, eigentlich könnte man das doch auf den Flohmarkt schmeißen, aber dürfen es halt nicht, ne?
Richtig, und deswegen hat jetzt die Polizei in Tokio 24 Stunden Schließfächer für Fundsachen eingerichtet, weil es einfach zu viel ist, denn im vergangenen Jahr wurden rund 4 Millionen verlorene Gegenstände registriert. Das sind so ungefähr 11.000 pro Tag. Das ist wirklich viel. Und manche Dinge werden doch tatsächlich wieder abgeholt, aber nur es bleibt halt auch sehr, sehr viel liegen. Und man hat jetzt gesagt, okay, jetzt reicht es, weil das hält ja natürlich den Polizeibetrieb auf. Man hat ja auch noch andere Dinge zu tun, als Fundsachen zurückzugeben. Irgendwann ist das Lager bei der Polizei auch mal voll. Ich meine, Polizeigebäude sind nicht endlos. Und deswegen hat man jetzt gesagt, okay, wir richten jetzt Schließfächer ein und dann kann man halt online nachgucken und hat man was gefunden, dann kann man sie da dann abholen.
Ja, ich schätze mal, da sind auch einige Koffer dabei. Aber da sind zum Beispiel die Koffer, die dann halt in Hotels stehen gelassen werden, nicht unbedingt mit drin, ne?
Naja, sagen wir es mal so rum. Vor allen Dingen Regenschirme sind so sehr beliebt vergessen zu werden.
Ja, klar. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht so Objekt Nummer 1, was sich irgendwie in Fundbüros bis zur Decke hochstapelt?
Naja, vor Beginn der Regenzeit im letzten Jahr waren es schon 30.000 Stück im Keller der Fundbüros. Und während der Regenzeit und kurz danach hat sich das Ganze dann so auf 70.000 angesammelt.
Ach du liebe Güte, so viele Regenschirme, um Gottes Willen.
Ich kann es verstehen, dass sie das nicht dürfen, dass sie sie nicht einfach so auf den Flohmarkt verkaufen könnten. Aber können sie sie nicht einfach umsonst draußen hinstellen, damit die Leute sie mitnehmen können, damit es wieder einen Kreislauf gibt? Weißt du, Regenschirme werden liegen gelassen. Sie kommen zur Polizei und Polizei bringt sie wieder in Umlauf, damit sie benutzt werden?
Ja, das Problem ist, nee, tatsächlich muss erstmal sowas eine Zeit lang gelagert werden. Es könnte ja sein, dass sie abgeholt werden. Und wir reden hier meistens von den einfachen Plastikschirmen, die man halt in Japan wirklich hinterhergeschmissen bekommt. Und naja, ich meine, man muss ja auch mal ganz ehrlich sein. Eigentlich ist es ja auch ein Beweis dafür, dass die Menschen in Tokio wirklich sehr rücksichtsvoll sind, denn sie sammeln die Sachen ein und geben es pflichtbewusst bei der Polizei ab.
Ja, ja.
Allerdings wird gerade mal einer von 100 Schirmen wieder an den Besitzer zurückgegeben.
Ja, es macht halt auch wirklich keinen Sinn. Ich meine, die sind halt wirklich wahnsinnig günstig. Und wenn der Schirm dir nicht wirklich irgendwie noch was bedeutet, dann denkst du dir auch, na gut, dann kaufe ich mir für 3 Euro umgerechnet halt an der nächsten Ecke 9. Dann laufe ich nicht nochmal zurück im Regen, weil der Schirm ist ja weg.
Das ist in gewisser Sinne ein Abfallproblem in anderem Gewand. Weil es liegt ja nicht rum und verbessert die Umwelt, aber es ist halt trotzdem, ne?
Stimmt.
Ja.
Das ist schon korrekt. Ja, aber gut, dann, wenn das Problem irgendwie in der Hinsicht damit angegangen werden kann, dann ist es ganz gut. Also ich weiß, dass es in Japan ab und zu auch so Auktionen oder so kleinere Verkäufe gibt tatsächlich von gefundenen Sachen. Aber ich glaube, die müssen mindestens ein Jahr, glaube ich, liegen, bevor man die irgendwie anbieten kann.
Ja, irgendwie so in dem Dreh war das ein Jahr oder 6 Monate irgendwie so.
Ja, und trotzdem muss man ja mal davon ausgehen, dass bei so einem Verkauf ja nicht alles verkauft wird, ne?
Nö, das kommt auch noch. Also es ist halt wirklich ein Müllproblem, muss man ganz ehrlich sagen. Und das Problem wird ja halt auch immer größer, weil es kommen immer mehr Touristen nach Japan und dadurch steigt ja auch die allgemeine Müllmenge und so weiter und so fort, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal ganz kurz, damit ihr auf neuesten Stand seid, denn im April sind mal wieder mehr als 3 Millionen Touristen nach Japan gereist. Ganz genau waren es 3 Millionen und 3,04 Millionen Personen. Das ist so ganz geringfügig weniger als im März. Da waren es nämlich 3,08 Millionen. Das ist mal wieder ein ordentlicher Anstieg. Und also dieses Jahr wird es sehr wahrscheinlich, dass es 31,9 Millionen Menschen werden. Und das ist wirklich viel.
Ja, da sind wir wieder auf 2019 auf dem Standard. Meine Güte.
Nee, wir sind dann über 2019.
Waren es nicht 32 Millionen 2019?
Nee, das waren, glaube ich, ein bisschen weniger, wenn ich mich gerade nicht irre. Kann mich aber auch gerade irren, ich habe die Zahlen nicht ganz nicht im Kopf.
Ist ja 5 Jahre her.
Es waren jedenfalls sehr viele.
Ja, genau, es waren sehr viele. Aber Japan möchte ja auch noch mehr haben, weil Wirtschaft und so, ne, ist ja super. Es gibt aber, wie gesagt, dezente Probleme, weil, dadurch steigen halt auch die Kosten für die Gemeinden, denn die werden halt überrannt. Touristen lassen nun mal gerne Müll liegen und so weiter. Die Beschwerden der Bewohner häufen sich, da haben wir jetzt schon so oft drüber gesprochen. Und nun haben wieder 2 Gemeinden gesagt, nee, also sorry, jetzt reicht's, das wird zu teuer, wir müssen hier was tun. Auch der Massentourismus verlangt nach Maßnahmen, die kosten auch Geld, das geht so nicht mehr.
Ja.
Und dementsprechend haben jetzt 2 Städte, die direkt am Fuji liegen, gesagt, nee, sorry, wir führen eine Beherbergungssteuer ein. Und damit schließen sie sich eigentlich den Trend in Japan an, dass halt immer mehr Gemeinden sagen, nee, sorry, aber wir bitten jetzt ausländische Touristen zur Kasse.
Ja, aber solche Beherbergungssteuern sind generell nichts Besonderes. Das merkt man als Tourist eigentlich so gut wie gar nicht.
Ja, das kommt tatsächlich drauf an. Also das kann schon sehr teuer werden. Bei manchen Städten staffelt sich das Ganze nach Preis der Unterkunft. Also je höher preisig, desto mehr muss man halt abdrücken. Das kann schon ins Geld gehen. Aber hier reden wir tatsächlich eher von harmlosen 1.000 Yen, glaube ich, waren das. Das ist jetzt nicht wirklich viel, aber wird von der Gemeinde halt wirklich dringend gebraucht oder von den beiden Gemeinden. Das sind nämlich einfach 2 gemütlich kleine Städte, die aber wirklich überrannt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Darunter übrigens eine Stadt, die letztens erst einen Fotospot dicht gemacht hat, wo sich halt ständig Menschen versammelt haben, die dem Fuji geknipst haben.
Ja, kann mich erinnern an den Artikel.
Das war mit dem Supermarkt, ne?
Genau, der besondere japanische Platz.
Wobei, da hat sich ja jetzt ein neuer schon aufgetan. Das ist irgendwie so eine Brücke und die Polizei verzweifelt, weil sie versucht, den Leuten zu sagen, Leute, das ist eine Verkehrsbrücke, da könnt ihr euch nicht einfach irgendwie in die Mitte stellen und Fotos machen. Das geht nicht.
Problem ist bloß, es interessiert keinen.
Nee, leider nicht. Und das betrifft übrigens Japaner und auch Ausländer gleichermaßen. Also man scheint bei sowas grundsätzlich auf taube Ohren zu stoßen.
Ja, es ist halt ein Bild von Fuji.
Ja,
das ist halt für sein Instagram-Konto. Das muss doch die Polizei verstehen.
Also ich meine, gut, das mit dem Konvini verstehe ich vielleicht noch, aber ich stelle mich doch nicht auf eine Verkehrsbrücke einfach.
Du vergisst gerade was. Du vergisst, dass beim alten Fotospot auch eine Zahnklinik war und die Menschen da oben aufs Dach rumgekraxelt sind, um noch ein besseres Foto zu schießen.
Ja, genug, das ist genauso absurd im Prinzip.
Genau das.
Ja, es ist so eine interessante psychologische Angelegenheit. Es geht ja nicht um das Foto vom Fuji, ne? Weil es gibt genug Fotos vom Fuji im Internet.
Das muss ja ein besonderes
Welt, ne?
sein, ne?
Ich finde es so garantiert. Aber nein, dass du selber geschossen hast, das ist das Wichtige, ne?
Nein, auch nicht. Nein, das Problem ist tatsächlich, die meisten machen das eben für ihr Social-Media-Konto. Und man will halt Aufmerksamkeit generieren. Und man kennt das ja. Einer entdeckt halt einen neuen Fotospot und 3 Wochen später hast du die Nachricht, Fotospot total zerstört, haufenweise Menschen waren da und wollten halt eben dann auch Fotos machen. Das haben wir hier in Deutschland übrigens auch. Da gibt es so ein, ich glaube in Bayern ist das irgendwie so eine komische Naturrutsche. Und da haben die Behörden dann auch verzweifelt versucht, gegen anzukämpfen. Irgendwann haben sie ganz gesperrt, weil die einfach überrannt wurde, weil irgendein großer Instagrammer da halt einmal runtergerutscht ist und danach folgten dann die Massen. Und das ist jedes Mal so. Das ist so ein ganz, ganz komisches Verhalten. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum man das macht, aber naja, bitte. Aufmerksamkeit ist halt alles.
Ja, was ich mich frage, wenn diesen Leuten wirklich alles egal ist und Skrupel sie eh nicht juckten, warum nehmen sie dann nicht irgendeinen Film von jemand anderen und tun so, als hätten sie es geschossen, anstelle sich die Mühe zu machen, dorthin zu fahren?
Weil man das herausfinden kann.
Ich meinst du wirklich bei den unglaublichen Massen, die im Dings da rumspringen? Ich meine, wenn du da eine automatische Bilderkennung drüber haust, dann meint die, dass irgendwie 10 Bilder deines wären, weil sie alle so ähnlich aussehen. Weil sie immer vom selben Spot geschossen wurden. Weißt du?
Stimmt, das, den Gedanken hatte ich auch schon, dass im Prinzip die Bilder sich so ähnlich alle aussehen, dass das bestimmt per Bildsuche nicht so einfach ist herauszufinden, ob das jetzt wirklich irgendwie geklaut ist oder... Ich meine, der Fuji sieht halt überwiegend gleich aus und wenn, weiß ich nicht, 150 Leute in der letzten Stunde ein Foto davon gemacht haben, die werden bestimmt alle sich sehr ähnlich sehen.
Also... Weiß ich, vielleicht ist es auch einfach, man will es mal erlebt haben oder so. Keine Ahnung. Ich verstehe diesen Trend sowieso nicht, aber ich verstehe auch nicht, warum man auf Instagram geht und dann haufenweise Hochglanzbilder sich anschaut, weil, sorry, gucke ich aus dem Fenster, sieht es immer noch so dämlich aus wie vorher.
Wahrscheinlich kein Fuji bei dir in der Stadt.
Witzig. Ich glaube nicht, dass Instagram nur für den Fuji da ist. Aber, also ich habe schon Bilder von Köln gesehen, da habe ich mich echt gefragt, komisch, gibt es noch ein anderes Köln? Sehr lustig war mal ein Bild, das wurde hier in meiner Straße direkt aufgenommen, da war auch mein Haus zu sehen. Mein Haus ist sehr auffällig, es ist gelb. Es war definitiv das Haus unschwer zu erkennen anhand des Bäckers, der unten bei mir drin ist. Und ich guckte mir das Haus an und dachte mir so, sehr interessant. Aber man merkt, dass es halt bearbeitet ist von vorne bis hinten, weil das sah wirklich so, wow, ich wohne in so einem Altbau, klasse Sache. Ja gut, okay. Es wurde halt gefeiert, dieses Bildchen, obwohl es halt eben eindeutig definitiv extrem bearbeitet war. Aber gut, naja, die Leute mögen sowas halt. Ja. Und ich glaube, das ist so bei Japan dann nochmal so ein Ding, gerade bei ausländischen Touristen, man ist jetzt halt gerade in Japan und Japan hat ja immer noch so diesen mystischen Touch und so weiter. Und da, ich bin gerade da, jetzt guckt euch das an und so. Und da macht man halt eben ein Bild, was 1000 andere auch gemacht haben.
Ja. So ist es.
Ich denke mal, wir werden auch noch öfters darüber berichten, dass irgendwas zugemacht wird.
Ja, sie mit Händeringen versuchen sie halt irgendwie eine Lösung für diese Probleme zu finden. Auch für das Problem den Kosten. Ne? Weil es ist halt nicht einfach so, kannst du nicht einfach umsonst alle Tourismusprobleme beheben, indem du einfach die Leute darum bittest. Haben wir ja gemerkt, funktioniert nicht.
Naja, es ist einfach die Natur von Menschen, ne? Also dass man müsste dann halt das grundlegende Verhalten versuchen von uns zu ändern und das funktioniert nicht. Das ist einfach.
Damit würden wir schlagartig alle Probleme der Welt lösen.
Nicht alle, denke ich, aber viele, da stimme ich dir definitiv zu.
Ja, nein, also das wird nichts. Nee, aber tatsächlich gibt es mittlerweile Überlegungen, ob es nicht vielleicht eine Idee wäre, sogenannte zweistufige Preisgestaltung einzuführen. Das heißt also für ausländische Touristen, dass es da halt ein bisschen teurer wird als eben für Einheimische, weil einfach die Kosten explodieren. Und man muss dazu sagen, Japan zieht ja auch gerade so viele Menschen an, weil es einfach unglaublich günstig ist im Moment, weil der Yen ist ja auf Talfahrt, im wahrsten Sinne des Wortes, der Umtausch seiner Währung in Yen, das ist wirklich sehr lohnenswert. Aber es ist halt einfach Fakt, dass die Menschen unter diesem Massentourismus leiden und wie du auch gerade sagtest, Matze, es kostet einfach Geld. Mhm. So, und das muss man halt auch wieder reinholen. Natürlich kann ich jetzt so als Autonormalverbraucher schon verstehen, wenn dann Einwohner sagen, ey, ganz ehrlich, wir zahlen hier Steuern und ihr benutzt die Steuern dann dafür, dass ihr im Prinzip Maßnahmen gegen Touristen finanziert, die sich nicht benehmen können. Das kann es ja auch irgendwo nicht sein, weil, sorry, aber die Stadtentwicklung ist ja auch noch da und Sozialmaßnahmen und so weiter und so fort. Und das ist halt ein extra, wirklich großer Kostenfaktor.
Ja.
Und deswegen wird halt drüber nachgedacht, Kyoto ist da Vorreiter tatsächlich, denn da gab es schon Überlegungen, ob man halt die öffentlichen Verkehrsmittel speziell für Touristen tatsächlich teurer macht, wo man dabei da nicht unterscheidet zwischen ausländischen oder japanischen Touristen. Aber so allgemein wird jetzt im Großen darüber diskutiert, dass man halt sagt, okay, wir machen es einfach für die Touristen hier teurer. Damit können wir Maßnahmen finanzieren. Das kommt dann auch den Einwohnern wiederum zugute und vielleicht beruhigen wir dann so auch die ganze Situation ein bisschen, weil die Lage oder Situation ist schon wirklich angespannt in einigen Regionen.
Es kann natürlich auch viele Probleme mit sich bringen. Erstmal, du musst halt wirklich einen Touristen als Touristen erkennen. Wenn du zum Beispiel jetzt im Restaurant eine Karte hast, wo dann der Touristenpreis mit dabei steht und ja, ich meine, wenn du aus dem Ausland kommst und definitiv nicht aussiehst wie ein Japaner, dann kannst du natürlich dich nicht unbedingt wehren dagegen, fühlst dich aber auch ein kleines bisschen diskriminiert, ne? Aber andere Leute kannst du dann vielleicht nicht wirklich als Touristen erkennen, oder? Es ist gut möglich, dass du einen hast aus dem asiatischen Bereich, der gut Japanisch kann, und da, dass du einfach einen anderen Japaner aus einer anderen Präfektur hast, der angereist ist. Die sehen ja teilweise auch merklich unterschiedlich aus, ne? Wenn du aus dem Süden kommst.
Aber dann kann er das nur sagen und auch nachweisen.
Ja, trotzdem. Ich meine, musst du dann deinen halt dein Pass vorzeigen, damit du deinen Preis dann bekommst? Das ist irgendwie, es hört sich irgendwie ein bisschen problematisch an.
Ja, aber wie willst du es sonst machen?
Ja, deswegen meine ich, das kann Scherereien bedeuten, die eigentlich dann, ich weiß nicht, ob es das lohnt dann.
Aber auf der anderen Seite, es ist schon verständlich. Man darf auch eine andere Sache nicht vergessen, zum Beispiel die Krankenhauskosten, weil Touristen haben auch den Hang dazu, mal krank werden zu können.
Ja.
Und auch das ist dann natürlich ziemlich irrs. Ich meine, Japan sagt ja schon, hey Leute, passt auf, wenn ihr ins Land reist, bitte schließt eine Krankenversicherung ab, weil es ist halt wirklich teuer und es muss ja irgendwie finanziert werden, bezahlt werden, sonst bleiben die Krankenhäuser halt wirklich auf den Kosten sitzen. Und das ist leider auch weit verbreitet und auch ein großes Problem. Und auch da sagt man halt eben, ja, nee, aber warum lassen wir dann halt eben Touristen aus dem Ausland nicht einfach mehr bezahlen? Weil, naja, damit finanzieren sie uns ja hier halt im Prinzip auch.
Ja, in gewisser Weise gibt es ja auch in anderen Reisezielen so etwas, so eine weiche Variante davon, dass du die typischen Tourismusfallen hast, also die Gegend, wo die Touristen auf jeden Fall hingehen, wo es dann merklich teurer ist als im Rest der Gegenden. Ne?
Das hast du in Japan auch.
Logischerweise.
Also da hast du auch Gegenden, klar, da stapeln sich die Touristen, also wird da logischerweise der Preis angezogen. Aber hier wird halt, wie gesagt, sehr offen darüber diskutiert, wenn man halt sagt, ja, es muss einfach alles finanziert werden. Und es sprechen sich halt einige Gouverneure auch gerade wirklich für einen höheren Preis aus und sagen halt, also argumentieren halt dementsprechend. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Kritiker, die sagen, hey, Moment, aber es sind ja Gäste unseres Landes. Also das geht ja nicht.
Ja, wenn du so vergraulst, dann hast du auch nicht den richtigen Effekt erzielt. Und selbst wenn du das jetzt, wenn die Leute das auf jeden Fall sich mit sich machen lassen würden, weil jetzt der Yen sowieso so gut ist, ne, weil es da nicht viel ins Gewicht fällt für den Touristen, ist die Frage, wenn der Yen wieder sich ändert, ob man das einfach dann so umändert? Wahrscheinlich eher nicht, wenn mal Preise gestiegen sind.
Das ist
nämlich
das Ding, das könnte auch dazu führen, dass Japan verdammt teuer wird.
Ja,
Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich muss sagen, ich bin immer noch so ein Freund dieser Übernachtungssteuer. Und vielleicht, okay, sollte man bei einigen sehr beliebten Touristenattraktionen den Preis einfach mal anheben, aber das Geld dann halt nicht eben in die Attraktion fließen lassen, sondern halt eben für solche Maßnahmen aufwenden, wie zum Beispiel eben die Müllbeseitigung oder sowas, halte ich definitiv für am besten. Und wo es halt ganz, ganz schlimm ist, wie zum Beispiel Kyoto, da sollte man schon dann überlegen, dass man sagt, okay, ihr bezahlt zum Beispiel jetzt hier im öffentlichen Verkehrs, bei öffentlichen Verkehrsmitteln mehr oder so. Da kann man das dann auch irgendwo nachvollziehen. Aber so generell, weiß ich nicht, würde ich jetzt auch nicht unbedingt gerade sowas einführen, weil das kann wirklich nach hinten losgehen.
Ja. Naja, müssen halt warten, welche Lösungswege sich als die besten herausstellen.
Richtig.
Sie sind doch immer noch dabei mit diesem, mit der Methode, wir probieren jetzt alles Mögliche aus und das, was am besten funktioniert, das übernehmen wir dann.
Ja.
Ja.
Ganz genau. So, momentan ist ja künstliche Intelligenz in aller Munde, nicht?
Immer noch.
Ja. Oder in aller Internet oder wie auch immer. Google hat ja jetzt gerade sein SGI in den USA eingeführt, was wirklich sehr lustig teilweise ist. Also, kleiner Tipp, schaut mal auf, das Ding heißt jetzt komplett X, ne? Schaut mal auf X, ihr lacht euch kringelig. Aber KI ist ja der heiße Scheiß. Und eine Schule in Japan hat sich jetzt gedacht, ach, na ja, wir können ja auch mal die künstliche Intelligenz als Prognosesystem verwenden, dass sie uns halt sagt, bei welchen Schülern besteht die Gefahr, dass sie Schulschwänzer werden, / die Schule abbrechen. Und dafür wird sogar extrem viel analysiert. Und zwar analysiert diese Intelligenz die Anwesenheit der Schüler, die Nutzung des Krankenzimmers, die Antworten auf einen Fragebogen über den Schulalltag, die Ergebnisse von Leistungstests und Notizen über die geistige und körperliche Gesundheit, die Schüler in ihre Tablets schreiben. Und aus diesen Daten berechnet die Software für jeden einzelnen Schüler halt eben das Risiko, ne, wie groß ist das Risiko, eben, dass die Schule geschwänzt wird.
Oh Mann, ey. Wo wir es schon von zweischneidigen Schwertern haben, ne?
Richtig.
Es hört sich nämlich eigentlich nach nicht einer schlechten Idee an, wenn die Lehrer mehr Daten zur Verfügung haben, die sie auswerten können. Es ist halt nicht einfach für die wenigen Lehrer in Japan, die vielen Schüler immer so einzeln genau zu betreuen, ne? Und zu bemerken, bei wem es Probleme gibt und das, ne?
Aber es ist, ganz ehrlich, das halte ich für brandgefährlich, weil erstens, eine KI ist nicht unfehlbar. Definitiv also mal abgesehen nicht, davon, dass es ja keine wirkliche KI ist, das halten wir fest, es ist ja keine künstliche Intelligenz, es ist ja eigentlich nur, es ist ein Computerprogramm. Punkt, fertig, aus. Gut, ein sehr umfangreiches Computerprogramm, das gebe ich ja zu, aber es ist ein Computerprogramm.
Ja.
Und KIs haben den Hang dazu, übrigens zu halluzinieren. Das ist auch immer sehr interessant. Das erlebt man zum Beispiel bei ChatGPT und so weiter. Die haben alle mal halluziniert und wirklich einen Blödsinn geschrieben. Gemini, also dieses Google-Ding, das funktioniert jetzt auch nicht unbedingt gerade sehr gut. Warum soll also das funktionieren? Hinzu kommt, auch Kinder haben Anrecht auf Datenschutz. Ja. Zwar räumt man den Eltern ein, okay, ihr könnt per Opt-out-Verfahren sagen, nein, das wollen wir nicht. Das machen aber nur die wenigsten Eltern. Aber die Kinder fragt man zum Beispiel nicht.
Hey.
Und das ist halt so ein Ding, wo ich dann auch sage, also Leute, nee, man muss die Kinder fragen. Es ist ja toll, dass man die Eltern entscheiden lässt, aber das ist ähnlich wie mit, hey, ich poste mit dir jetzt deine Fotos auf meinem Mama-Profil bei Facebook. Hier, da warst du baden mit 6. Sowas geht auch nicht.
Ja.
Punkt.
Ja, außerdem muss man mal dazu sagen, wenn es jemanden gibt, der richtig gut da drin ist, Systeme jeder Art auszutricksen, dann sind es Kinder.
Yep.
Die sind so clever da drin, weil die einfach Ideen und Ansätze benutzen, an die denken Erwachsene gar nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die super schnell Wege finden, wie sie das Ding manipulieren oder halt einfach auch ruinieren, weil eine KI ist nur so gut wie der Input, den sie bekommt.
Ja.
Also von daher.
Außerdem läuft das ja nicht auf Schulrechnern. Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu.
Oh ja, das ist auch so eine
also
Sache.
Da hat man, und Datenschutz und Japan, das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe, um das auch vorsichtig auszudrücken. Oder Datensicherheit, sagen wir es mal so rum. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert. Was sehr interessant ist daran, ist, die Stadtverwaltung von, welche Stadt war das überhaupt? Ach ja, genau, Toda, orientiert sich übrigens beim Datenschutz an den Gesetzen der EU. Und nicht an dem, was Japan hat, weil Japan hat einfach noch nichts Richtiges für den Umgang mit KIs.
Das ist wenigstens mal eine clevere Sache. Ja. Also, ich will ja nicht unbedingt unsere Nase hier so lang ziehen, also nicht uns über den grünen Klee loben in der EU, aber wir sind da wenigstens, wir haben was auf schwarz auf weiß. Ne?
Sagen wir mal so, wir haben, in der EU wurden die Gefahren einer KI wenigstens erkannt und das wird nicht einfach nur gesagt, okay, wir gucken mal, was in der freien Wildbahn passiert und reagieren danach.
Ja.
Ja, wobei ich das ja in Japan ganz interessant finde. Einerseits ist man vor allem in Hinsicht auf Medien und auch den künstlerischen Aspekt bei KIs extrem besorgt und möchte da ja eigentlich auch Gesetze aufstellen. Aber auf der anderen Seite werden in anderen Bereichen die Dinger rausgekloppt wie sonst was. Also die Zahl an irgendwelchen Verwaltungen, die Dinger jetzt zur Beratung oder Bearbeitung nehmen, das ist auch schon ziemlich bedenklich, weil die Dinger funktionieren halt noch nicht so gut.
Richtig. Aber man sagt halt eben, okay, damit können wir den Arbeitskräftemangel bekämpfen und der ist in Japan nun mal wirklich akut. Auf der anderen Seite, klar, ist man natürlich besorgt wegen Urheberrecht. Das kann ich auch nachvollziehen. Also Sony hat heute zum Beispiel sehr viele KI-Firmen angeschrieben und gesagt, Leute, hier unsere Sachen werden bitte nicht für das Training verwendet. Das kann ja wohl nicht sein. Auf der anderen Seite, und das betrifft uns ja auch, wir sind ja auch Publisher, ich finde das jetzt auch nicht lustig, dass unsere Texte im Prinzip fürs KI-Training benutzt wird und die werden fürs KI-Training benutzt, weil deshalb eigentlich das ganze Internet dafür benutzt wird. Habe ich ganz arg was dagegen, weil wir Publisher sind diejenigen, die darunter gewaltig leiden werden, wenn das ja auch in Deutschland ganz groß wird. Aber ja, Japan geht damit ganz seltsam um, weil man hört wirklich aus allen Ecken, ja, es muss reguliert werden, wir wollen federführend sein und so weiter. Nur passieren tut einfach nur nichts.
Ja. Also hier im Falle der Schule denke ich mir, es ist eigentlich nie so besonders schön, wenn du massenweise persönliche Daten von Leuten sammelst, ne?
Ja.
Besonders von den Schülern. Aber es sind in dem Fall sind es ja nicht wirklich Daten, die nicht sowieso schon immer von den Schülern gesammelt worden wären in der Schule.
Ja.
Jetzt, wenn das in der Schule bleiben würde mit der Künstlichen Intelligenz, mit ihren Datensätzen und ihren Computern, also wenn es offline benutzen würden, dann wäre das wahrscheinlich weniger ein Problem, weil die Schule ist ja auch dazu verpflichtet, die persönlichen Daten ihrer Schüler zu schützen. Ne?
Ja, vor allen Dingen hätte man das einfach umfangreich testen sollen.
Ja.
Aber wie gesagt, keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass das langfristig wirklich alles so, wie soll ich sagen, vernünftig läuft, weil wie du gerade sagtest, Banks, ja, Kinder haben den Hang dazu, solche Sachen schön manipulieren zu können. Das ist auch so bei manchen vielleicht ein kleines Hobby.
Ja, aber ganz ehrlich, ich sehe, wenn das so ordentlich gemacht wird, sehe ich da nicht so sehr das Problem in der Anwendung von diesem KI-Programm, sondern eher halt wirklich nur in der Datensammlung, in der großen Angelegten. Weil wenn du dann zu einem Schüler gehst und da sagst, hey, das System hat dich als ein bisschen gefährdet herausgestellt und dann dich mit dem beschäftigst und sich herausstellt, das System hat falschen Alarm geschlagen, hast ja nicht unbedingt den Schüler deswegen geschadet, ne? Wenn du
ja,
über
relativ
bemuttert hast.
Also,
ne?
Das ist gefährlich. Wir wissen, hast du einmal ein Stigma in Japan, dann kann das ganz schön nach hinten losgehen. Also auch da sollte man lieber höllisch aufpassen.
Also das ist, ich weiß nicht, ob das exakt dasselbe ist mit dem Stigma. Wie, also klar, es gibt die Sache, dass sozusagen die Schüler, die auffallen oder die Schüler, die schlechten Noten haben, dann irgendwie anders behandelt werden für eine Schule, ne? Aber
ich meinte eigentlich auch von den Mitschülern.
Ja. Aber ja, das, solange sie es nicht groß rausposaunen. Also wie gesagt, ich sehe das Problem eigentlich eher in einer Art von so Privatsphäre und Datenproblem anstelle von wegen ein Anwendungsproblem.
Ja, der gläserne Mensch.
Ja. Ja.
Und weil wir gerade bei gläserne Menschen sind, kommen wir nochmal zu MyNumber-System. haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass MyNumber-System, also die japanische Digitalisierungsoffensive, ist ja jetzt nicht unbedingt gerade so beliebt und ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil das Ding hat wahnsinnig viele Probleme. Jetzt kommen allerdings noch ein Problemchen hinzu, weil der Rechnungshof, der japanische, hat nämlich festgestellt, dass rund 39% aller Funktionen von den Behörden in Japan gar nicht genutzt werden können, weil viele Kommunalverwaltungen verfügen gar nicht über die nötigen Computersysteme.
Hm. Können wir das auch mit KI lösen, das Problem?
Oh, bitte nicht.
Um Gottes Willen. Ja, mich überrascht eigentlich keine Meldung mehr zu diesem System.
Mhm.
Leider.
Ja, ich weiß auch nicht. Es kommt ja noch was hinzu. Der Rechnungshof stellte nämlich auch fest, dass 649 Funktionen, also von weniger als 10% der rund 1800 untersuchten Kommunalverwaltungen genutzt werden, weil es auch da wieder Probleme gibt. So, und die Erklärungen der Kommunalverwaltung sind halt eben, ja gut, wir haben nicht die Computersysteme dafür. Und auf der anderen Seite sagen einige auch, hey Leute, das altmodische System, also Einwohner haben ihre Anträge auf Papier und die werden dann halt eben abgegeben, das ist viel effizienter.
Oh, das kann doch gar nicht sein, oder? Ja. Wenn das Papiersystem effizienter ist als das Digitale, dann...
Da darf ich kurz noch eben was dazu anmerken. Wir reden über Japan, nicht über Deutschland, ne?
Ja, aber trotzdem. Ja, also da muss irgendwas richtig schiefgegangen sein. Ich freue mich über das Elster zum Beispiel in Deutschland. Ich freue mich darum, dass es nicht alles mit Papier gehen muss. Das ist tatsächlich hilfreich. Besonders wenn dann irgendwelche so Erklärfensterchen bei einigen Begriffen dabei stehen, was bei Papier nicht gehen würde. Also, ja.
Ja, Also ich bin auch ein Freund von digitalen Systemen. Muss aber auch dazu sagen, dann sollen sie bitte vernünftig umgesetzt werden. Elster ist, ist nicht schlecht, aber es könnte um Längen besser sein.
Es ist besser als Papier.
Ja, das auf jeden Fall. Okay, das unterschreibe ich. Aber der Punkt ist auf jeden Fall, ja, das ist ein bisschen blöd, weil das ganze System ist einfach schweineteuer. So, man hat ja schon festgestellt, bei der Sache mit der Krankenkarte, also sprich, das MyNumber-System soll ja demnächst auch die Krankenversicherungskarte ersetzen. Da gab es ja schon das Problem, dass viele Kliniken gar nicht die nötigen Geräte haben, weil es gar nicht so viele Geräte gibt, wie man eigentlich bräuchte. Und dass auch sehr viele sagen, ja, ist ja schön, dass ihr das macht, aber wir sehen da drin überhaupt keinen Mehrwert, außer dass es teuer für uns ist als Klinik. Was soll denn das? Und hier kommt noch hinzu, das sind Funktionen, die nicht funktionieren, die halt ja, für die Menschen auch tatsächlich teuer sind. Also zum Beispiel müssen Patienten, die an einer seltenen Krankheit leiden, für Dokumente bezahlen, aus denen hervorkommt, wie viel Steuern sie zahlen, wenn man das halt eben vorweisen muss. Mhm. Und diese Information sollte mit dem MyNumber-System eigentlich online schnell und einfach und vor allen Dingen kostenlos abgefragt werden. Und wenn man eine seltene Krankheit hat, dann bezahlt man in der Regel auch sehr viel für Medizin und dann die Kosten noch on top, das muss nicht sein. Nee. Und dementsprechend sagt der Rechnungshof, also liebes Digitalministerium, es reicht, das muss sich dringend ändern, weil ja, ihr schmeißt hier Geld raus, aber das Ding ist einfach ineffektiv.
Meine Güte, also aufgeben werden sie es wahrscheinlich nicht, ne?
Nö.
Das ist,
Also ich meine, hey, seit 2016 arbeitet man an der vollständigen Einführung, ne?
Ach Gott. Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, wie viel Aufwand da notwendig ist, aber es ist auf jeden Fall nicht durchdacht behandelt worden bei dem ganzen Gerät. Also bisher alle Nachrichten, die wir dazu gebracht haben, ist, dass es fehlt dort, es fehlt hier, es ist das nicht gescheit vorbereitet worden und etc.
Ja, das Problem liegt daran tatsächlich, also das MyNumber-System war auch so ein Prestigeprojekt der LDP.
Ja.
Und wir wissen, wenn Politiker, wenn Politiker Prestigeobjekte haben, dann wollen sie es einfach durchsetzen, egal ob jetzt Experten sagen, Freunde, könnten wir vielleicht hier mal erstmal was vorbereiten oder so. Nee, es wird einfach durchgesetzt und ja, so nach mit die Sintflut nach dem Motto. Und genau das ist hier wieder so ein Fall. Es wurde halt durchgedrückt. Es ist ja auch eine gute Idee. Also ich meine, Digitalisierung ist nicht per se schlecht. Ja, aber die Rahmenbedingungen wurden irgendwie nicht bedacht. Die hat man so ein bisschen vergessen.
Mhm.
Tja, und dementsprechend hat man jetzt halt schon wieder Ärger damit.
So wie immer.
Jo, ist ja nichts Neues, ne? Immer, nee. Was hatten wir denn schon? Falsche Karten, also Karten, die an den falschen Empfänger gegangen sind, die dann teilweise auch Rentenabfragen zum Beispiel gemacht haben, obwohl sie es dann gar nicht hätten machen dürfen. Allgemeine vertauschte IDs direkt in der großen Datenbank und so weiter. Da mussten haufenweise Karten nachkontrolliert werden und. Also es reiht sich halt einfach ein und das ist schon ein ziemlich komisches System. So, in Tokio wurde im Anfang April Ride-Hailing erlaubt. Also sprich, dass Privatpersonen im Prinzip mit ihrem Auto Touristen durch die Gegend kutschieren dürfen oder Passagiere. Allerdings ist das System in Japan ein bisschen anders, denn die Leute, die da fahren, die müssen sich halt bei den Taxiunternehmen registrieren, die werden dort geschult und die Preise legt auch das Taxiunternehmen fest. So, trotz allem wurde es halt gestartet und jetzt hat sich herausgestellt, dass einen Monat später dieser Dienst in Tokio schon mehr in Anspruch genommen wird als eigentlich reguläre Taxis. Ich würde sagen, voller Erfolg.
Wahnsinn. Also im Endeffekt ist es einfach Teilzeitjob bei den Taxidiensten zu machen oder so, oder?
Ja, genau.
Na, so wie Uber, oder?
Ja, so ähnlich. Also die Preise sind, glaube ich, ein bisschen günstiger, wenn ich das richtig gelesen habe, aber auch nicht wirklich wesentlich.
Ja, wobei bei Uber wird das ja irgendwie, kann man das ja selber festlegen, glaube ich, ne?
Ja, also Uber will ja eine spezielle App auf jeden Fall rausbringen, noch in Japan. Aber hier, also es gibt schon Apps, darüber kann man das auf jeden Fall buchen. Ich weiß nicht, ob Uber schon dabei ist. Aber die Preise sind halt unwesentlich günstiger. Aber die Verfügbarkeit ist eindeutig besser. Weil das ist tatsächlich ja ein Problem. Es fehlt ja an Taxifahrern in Japan. Und damit will man das Problem ja angehen, dass man halt sagt, okay, wir machen das dann halt eben so, dass wir jetzt halt Ride-Hailing erlauben. Und es scheint wirklich ein Erfolg zu sein.
Ich sehe das positiv, weil es ein anderes Muster ist als bei solchen Firmen wie bei Uber oder aber anderen Sachen. Es gibt ja immer diese Angelegenheit, dass Firmen gerne ihre Konkurrenz verdrängen möchten aus dem Bereich, in dem sie groß werden wollen, damit sie die Preise diktieren können. In Amerika hat es ein Riesenproblem gegeben mit diesen ganzen Lieferdiensten für Essen. die seit der Pandemie halt groß aufgestiegen sind, die benehmen sich dann teilweise wie eine Mafia, ne? Und die Restaurants haben darunter richtig zu leiden und die verdrängen halt eine Menge andere Leute, ne? Und dann ist es halt dann so, dass die Preise dort massenweise gestiegen sind, in dem Bereich, wo sie sich halt breit gemacht haben, wo es keine Alternative mehr für gibt. Das ist ja hier nicht so, das ist ja alles gekoppelt mit den Taxidiensten. Ne?
Aber darf ich ganz kurz noch eine Korrektur reinschmeißen? Das ist übrigens leider auch in Deutschland so. Und Uber ist ein ganz, ganz übler Mistverein. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Auch hier in Deutschland haufenweise Schwarzfahrer in Anführungsstrichen und haufenweise unterbezahlte Leute vor allen Dingen. Das ist schon wirklich Abzocke für die Fahrer. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich finde das wirklich fürchterlich.
Mann, ey, man könnte fast meinen, dass Japan den Unsinn gesehen hat und den Rest der Welt und was daraus gelernt hat. Aber ich weiß nicht, ob das so war.
Man möchte halt die Taxiindustrie schützen. Das ist eigentlich auch eine gute Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde halt auch dieses, ja, wir machen das halt günstiger, immer günstiger, günstiger, günstiger. Ist ja eine tolle Sache, auch für den Kunden, ja. Aber so versucht man halt eben vor allen Dingen auch die Sicherheit der Passagiere zu garantieren. Denn sie sind versichert durch das Taxiunternehmen. Die Fahrer werden vernünftig geschult. Also ich finde das eigentlich eine gute Begründung dafür, dass man sagt, okay, dafür zahle ich halt eben auch nicht jetzt so wenig, als würde ich jetzt zum Beispiel in Deutschland ein Uber nehmen oder so, ne?
Ja. Halt, natürlich hat das möglicherweise auch Auswirkungen, ne, auf diesen Bereich, auf den Taxidienst. Das könnte natürlich sein, dass dann die Leute, die eigentlich Taxi fahren als Hauptjob haben, dass die verdrängt werden dadurch, wenn das halt so beliebt wird und so das alles ersetzt, ne?
Naja, das glaube ich ja nicht weniger, weil es ja nur eine Ergänzung ist. Also es ist ja keine direkte Konkurrenz, das ist ja der Vorteil, weil die Leute arbeiten ja im Prinzip auch für die Taxiunternehmen und kriegen ja im Prinzip genau das gleiche Geld. Also es unterscheidet sich da nicht groß und von daher, ich muss sagen, Japan hat das hier wirklich sehr gut gelöst.
Ja, nicht zu fassen. Aber ja, coole Sache.
Das definitiv. Es wird jetzt halt auch bald in weiteren Regionen eingeführt. Weil man halt sagt, okay, ne, wir haben hier halt wirklich Probleme, also große Probleme. Und vor allen Dingen viele Gemeinden sehen da drin auch einfach eine Lösung, auch natürlich für die Einwohner, die einfach ein Problem haben, selber ein Taxi zu bekommen. Was auch irgendwo verständlich ist. Weil es fehlt einfach überall an Arbeitskräften. Und andere nebenbei können sich Menschen auch noch was schön nebenbei verdienen. Das ist auch ganz praktisch.
Ja, aber trotzdem ist es halt ein bisschen schade, dass die Lösung wieder Teilzeitjobs mehr Teilzeitjobs ist. Ne?
Weil das stimmt allerdings.
Es ist nicht das Allerschönste der Welt, aber es ist wenigstens, also es ist nichts. Ne? Es ist ein Anfang.
Richtig. Weil wir gerade beim Verkehr sind. Das japanische Verkehrsministerium will was gegen volle Autobahnen tun und plant dafür Gespräche mit den Autobahnbetreibern, um eben das Verkehrsaufkommen durch flexiblere Mautgebühren zu steuern. Das hat man ja in Tokio während der Olympischen Spiele zum Beispiel eingeführt. Da gab es ja so mehrere Preismodelle auf einmal, je nachdem zu welcher Tageszeit man gefahren ist. Und man sagt halt, okay, das wollen wir jetzt landesweit einführen, damit halt erstens die Luftverpestung ein bisschen aufhört, der Verkehr ein bisschen weniger wird. Und wir halt gerade bei Stoßzeiten dafür damit auch sorgen, dass halt weniger Leute unterwegs sind, die zum Beispiel gar nicht um die Uhrzeit unterwegs sein müssten und denen halt eben einfach günstige Alternativen geben. Nachteil für Pendler wird es wahrscheinlich teurer.
Maut. Es war bei uns doch auch letztens wieder mal das böse Wort im Gespräch, ne? So, wir haben Probleme mit Steuernahmen und da bräuchten wir mehr Geld. Vorschlag, Maut. Sofort haben alle die Gesichter verzogen.
Lassen wir das. Alles, was mit Steuern und so, das hat mit Lindner zu tun. Und über den Clown will ich heute gar nicht sprechen. Nee, tut mir leid, aber ernsthaft, wir haben so viele unfähige Politiker. Aber der toppt echt gerade alles. Um mal wieder zurück nach Japan zu kommen. Während der Olympischen Spiele war es halt so, dass zwischen 6 und 22 Uhr auf der Maut ein Ausschlag von 1000 Yen drauf kam. Das sind so 5,95 ungefähr. Auf jeden Fall nach 22 Uhr bis eben kurz vor 6 gab es halt einen Rabatt von 50%. Und das sollte halt eben den Verkehr massiv entlasten. Mittlerweile gibt es auch schon mehrere Pilotprogramme, wo das Ganze halt getestet wird. Und das soll dann halt später landesweit eingeführt werden. Bin ja mal gespannt, ob das klappt.
Also, logischerweise, ich bin sowas wie Maut nicht gewohnt, aber das hört sich für mich kompliziert an, ne?
Ja.
Ja, je nach Uhrzeit musst du je nach Gegend, je nach Abschnitt so und so viel zahlen. Ich meine, wenn das alles vollautomatisch funktioniert, ne, dann ist es weniger ein Problem. Dann merkt man sich einfach, oh ja, da um die Uhrzeit möchte ich nicht fahren, da ist es teurer. Aber wir wissen, das ist alles im Kopf behalten, wenn du Bänder bist. Das sind
Preisschilder.
Ja, okay, aber trotzdem, ne? Hast du dann so Preisschilder, so elektronische wie bei den Tankstellen, die sich dann
in der
Uhrzeit ändern, ne?
Naja, gut, ich meine, gehört ja zum Autofahren dazu, dass man sich ja Preise merkt, ne?
Ja.
Also ganz ehrlich, wenn man den Benzinpreis ständig vergleichen kann mit verschiedenen Tankstellen, dann wird man sich wohl auch den Mautpreis, also die Mauttarife merken können.
Hast recht, da wird sich in kürzester Zeit eine App dazu entwickeln und dann...
Das ist eben der Punkt. Ja. Außerdem plant Japan übrigens Pendlerpässe, um die lokalen Straßen zu entlasten. Pendler können halt mit diesen Pässen je nach Nutzerhäufigkeit dann auch noch Rabatt bekommen. Das ist halt auch ganz praktisch. Und die sind gerade in 6 Präfekturen schon in einer Testphase und sollen dann 2026 eingeführt werden. Und ja, wenn das halt lokale Straßen entlastet, ist natürlich auch sehr praktisch. Weil das hilft definitiv, damit die Luftverpestung ein bisschen zu beheben.
Hm, interessant. Das ist eine Art und Weise, an Stau ranzugehen, die ich mir noch nicht im Kopf hatte.
Ich jetzt eigentlich... Ja. Also sorry, nimm mal ruhig weiter.
Ich frage mich, ob das auch irgendwie nützlich wäre für die Weltausstellung dann in Osaka.
Hm... Bestimmt, aber das ist ja nur ein kurzes Ereignis. Da, ich denke, man versucht da eher auf lange Sicht irgendwas zu planen, oder?
Ja.
Okay. Ja, stimmt schon.
Ich finde es bei dem Mautjob-System in Japan eigentlich so lustig, dass sie das so bisher wirklich optimiert haben. Die haben ja ihre Stellen und da gibt es extra so Systeme, die im Auto angebracht werden, wo du eine Karte drin hast und du fährst dann noch durch und es wird abgezogen. Und hier in Deutschland musst du immer noch deine dämlichen, hässlichen Sticker für die Windschutzscheibe kaufen.
Und erwartest du jetzt hier irgendwie Digitalisierung? Entschuldige bitte, wir sind in Deutschland. Das System, das hat sich scheuer ausgedacht. Wir können froh sein, dass es überhaupt funktioniert.
Ich habe keine Ahnung. Ich fahre nicht Auto. Ich kenne bloß diese Sticker halt, die vor allem wie Lastwagenfahrer immer haben, dass die halbe Windschutzscheibe unten voll gekleistert mit diesen Dingern, weil das halt die für Mautgebühren sind.
Wie gesagt, das ist noch wirklich gut. Es hätte auch in Kreide malen auf der Windschutzscheibe enden können. Also insofern ist ein Aufkleber schon mal ein Fortschritt. Du musst das immer positiv sehen. So, wir hatten ja letztens das Thema mit den Kündigungsdiensten. Also sprich, Dienste, die halt für dich den Job kündigen. Die sind ja sehr beliebt in Japan. Jetzt ist die Golden Week vorbei und jetzt freuen sich die Kündigungsdienste, dass sie förmlich überrannt werden. Denn tatsächlich ist seit Anfang Mai, also direkt nach dem Ende der Golden Week, die Nachfrage sprunghaft in Anführungsstrichen angestiegen. Also eigentlich kann man schon sagen, das ist ein Massenansturm. Insbesondere bei Hochschulabsolventen, die jetzt gerade ihre erste Stelle wieder loswerden wollen, die sie im April angetreten haben, rennen da halt hin, aber auch immer wieder jetzt sehr, sehr viele schon alteingesessene Arbeitnehmer, die halt sagen, nee, komm, jetzt wollen wir was Neues, reicht jetzt hier langsam. Und ja, für die Dienste ist das natürlich wirklich sehr lohnenswert, weil ganz günstig sind die ja auch nicht, ne?
Aber okay, bei den Neuanfängern kann ich es mir nachvollziehen. Da ist jetzt so die Zeitspanne rum, in denen sie dann entscheiden können, ob sie dort bleiben wollen oder nicht, wo sie angefangen haben. Ne? Aber was die Golden Week ansonsten damit zu tun hat, das frage ich mich.
Hat damit zu tun, dass du bei der Golden Week sehr häufig zur Familie fährst.
Ja, oder Urlaub machst, ne?
Oder Urlaub machst und dadurch den Kopf halt frei bekommst, aber dann halt auch über solche Dinge mal in Ruhe reden kannst, weil die Alltagshektik halt immer nicht da ist. Und da kommt es sehr häufig vor, dass Arbeitnehmer dann feststellen, okay, ich habe jetzt, weiß nicht, mit Frau, Mutti, Vati, was weiß ich was geredet. Und dann hat man halt eben die Überzeugung bekommen, okay, ich sollte mir einen neuen Job suchen. Oder man realisiert dann halt auch erst, ja, eigentlich ist der Jobmarkt für mich momentan ziemlich gut, weil, naja, Arbeitskräftemangel, ne? Mhm. Warum soll ich in ein Unternehmen bleiben, das mich halt nicht würdigt? Und das ist übrigens auch tatsächlich der Hauptgrund. Arbeitgeber, die sich einfach scheiße verhalten.
Ja. Es ist ein großes Problem, weil halt die Arbeitskultur in größeren Unternehmen in Japan wirklich sich so stark unterscheidet von dem, wie die Japaner im normalen Alltag sind. Ne? Eigene Sprache, ganz komische Art und Weise miteinander umzugehen, die rigorosen und erstarrten Strukturen, was Höflichkeit und was Hierarchie angeht. Ich meine, je größer und je älter und traditioneller das Unternehmen ist, desto schlimmer ist es eigentlich generell.
Ja.
aber trotzdem, auch von den mittleren Größen und kleineren Unternehmen sind einige davon betroffen. Auch wenn du jetzt sagst, nur 30% von all den Leuten, die in Japan irgendwo angestellt sind, sind bei den großen traditionellen Unternehmen und die anderen sind in kleinen und mittelgroßen Unternehmen, heißt das nicht unbedingt, dass nur 30% davon zu leiden haben. Das sind,
nein, man muss halt tatsächlich sagen, trotz Arbeitskräftemangel, der in Japan wirklich akut ist, haben sehr, sehr viele Unternehmen das Problem einfach noch nicht erkannt.
Ja.
Die benehmen sich dann teilweise so wie, ja gut, ich bezahle dich, also bist du jetzt mein Sklave, so nach dem Motto, und so wird man dann auch behandelt. Dazu kommt auch natürlich die Sache mit der Lohngeschichte. Also sprich, die Frühjahrslohnverhandlungen sind ja vorbei. Dabei wurden zwar Lohnerhöhungen festgelegt, aber nur sehr wenige, zum Beispiel kleine Unternehmen haben gesagt, ja, okay, wir machen das, weil wir können uns das erlauben. Die meisten können es nämlich tatsächlich nicht. Und das sieht man hier dran auch. Dann sagt man halt eben, okay, sorry, aber dann wechsle ich halt einfach den Job. Es geht nicht anders, weil ich muss ja auch irgendwie überleben und die Reallöhne sinken. Also sucht man sich was Besseres. Und man findet sehr schnell was Besseres.
Ja, ist im Moment sehr viel Bewegung im ganzen Markt drin.
Ja, definitiv. Also ich sag das ja schon ein paar Mal. Das ist das, was in Deutschland auch auf uns zukommen wird. Weil es hilft nicht zu sagen, hey, lasst mal die Rentner weiterarbeiten. Das haben wir in Japan auch, das System. Das ist jetzt schon seit Jahren eingeführt. Es hilft auch nicht zu sagen, ja, da geht doch später in Rente, ihr faulen Säcke. Haben wir da ja auch schon. Und es hilft auch nicht zu sagen, ja, Überstunden werden steuerfrei. Dafür müssen sie erst mal bezahlt werden.
Ja, das wird natürlich eine ganze Menge auch Probleme mit sich bringen. Ne?
Mhm.
Logischerweise die Firmen, die sich nicht anpassen können, die nicht ihren Arbeitern gescheite Zustände und gescheiten Lohn anbieten können, die können dann nicht wirklich mithalten. Das wird eine ganze Menge Firmen geben, die dann aufgeben müssen, auch kleinere, auch wenn sie nicht dran schuld sind. Ne? Das heißt, es wird eine Menge mehr Schließungen geben von den Geschäften. Und ja, die Frage, ob dann bei den größeren Unternehmen, ob sich da auch was ändern würde. Die sind im Moment ja ganz, ganz happy. Die sind wie in so ein Honigkuchenpferd, ne? Sind die mit ihren Gewinnen, die allen davonrennen.
Ja, sind sie eigentlich gar nicht tatsächlich. Also, um das ganz kurz aufzurollen. Die japanischen Firmen, also gerade die großen, die an der Börse notiert sind, haben das dritte Jahr in Folge Rekordgewinne gemeldet. Weil gerade wenn du jetzt im Ausland zum Beispiel verkaufst und dann das Geld zurück nach Japan holst, dann machst du natürlich Gewinn dank der schwachen Yen.
Ja, Toyota und andere Autohersteller sind ganz happy, ne?
Ja, aber mittlerweile sagen halt auch diese Firmen, wir rechnen mit starken Gewinneinbrüchen im nächsten Jahr, weil eben einfach der Verbrauch in Japan immer weiter zurückgeht. Denn Japan wird halt immer teurer für die Menschen. Logisch, Japan importiert halt sehr, sehr viel, zum Beispiel Zutaten für Lebensmittel und so weiter. Und das wird durch den schwachen Yen eben teurer. Und dadurch lässt der Inlandskonsum nach und der Inlandskonsum macht nun mal sehr, sehr viel vom Bruttoinlandsprodukt aus und das ist wiederum nicht so gut.
Ja, lauter Durcheinander hier.
Ja gut, Inflation lässt grüßen, ne? Reallöhne senken halt, Inflation steigt, das ist dann das Ergebnis. Und wenn man da nicht massiv gegenarbeitet, was ich mir auch nicht für jetzt so leicht vorstelle, also ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, ich sagen könnte, okay, wie könnte man dagegen angehen? Aber die Maßnahmen, die halt ergriffen worden sind, sind anscheinend viel zu wenig, weil das ist so, Japan erlebt momentan den längsten Reallohnrückgang seiner Geschichte. Also sogar noch länger jetzt als während der Zeit der Finanzkrise damals, wo irgendeine Bank pleite gegangen ist. Ich glaube, Lehman Brothers, was war das, wenn ich mich gerade nicht irre?
Es war eine der Banken, die die LDP finanziert haben zu der Zeit. Weißt du, die Staatsbank sozusagen, wo die alle ihr Geld drin hatten.
Also das Ding ist halt eben, ja, schön, dass man Rekordgewinne jetzt gerade hat, aber das wird man nicht ewig halten können. Weil auch die Prognosen für die Weltwirtschaft sehen zwar so aus, man sagt eben, okay, sie wird wachsen. Also mit Ausnahme von Deutschland, wir dümpeln halt vor uns hin, aber das ist bei dem Finanzminister jetzt auch kein Wunder. Aber die Frage ist halt, entwickelt sich das wirklich so? Weil es kommen ja noch die äußeren Umstände dazu. Ich meine, wer weiß, was der Krieg in Russland oder wie weit Russland noch rumspinnt, wann China anfängt rumzuspinnen oder was weiß ich was. Und das kann ja alles diese Faktoren beeinflussen. Man sieht es gerade an der USA, da geht es ja wirtschaftlich auch gerade wieder nicht so gut. Also sprich, ich glaube, die Inflation steigt stärker, als man denkt. Oder war das die Arbeitslosigkeit? Na, irgendwie so in dem Dreh. Und es ist halt eben die Frage, wie sich das halt halten wird. Also Fakt ist sowieso, wenn die Preise einmal hoch sind, dann bleiben sie wahrscheinlich hoch, weil niemand senkt die Preise.
Ja, also für eine Weile. Für eine Weile wird es noch eine Menge drunter und drüber gehen, viele Umwälzungen. Klar. Und wir werden noch in interessanten Zeiten leben für eine Weile.
Oh, juhu. Dabei ist eigentlich der Mars schon bereit für eine Ansiedlung?
Soll ich mal Musk fragen? Obwohl ich weiß,
bitte nicht. Also, ganz ehrlich, ich würde sofort mitmachen, aber nicht unter Musk. Nein, 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 nein. Das lassen wir mal ganz schnell wieder sein. So, weil wir ja gerade von teuer und so weiter sprechen, das ist vor allen Dingen in Okinawa für Rentner ein gewaltiges Problem. Eigentlich in dem Fall Senioren, weil es sind eigentlich keine Rentner, denn sehr, sehr viele Menschen oder immer mehr Menschen in Okinawa haben keine Rente. Und das ist gerade bei steigenden Preisen ziemlich unpraktisch, denn viele wissen einfach nicht mehr, wie sie klarkommen sollen.
Ja, es ist eine wirklich brenzlige Situation in Okinawa, da es ja generell das Pro-Kopf-Einkommen ist geringer. Das ist keine so besonders reiche Präfektur von Japan.
Richtig.
Auch wenn es ein sehr beliebtes Touristenziel ist und eigentlich eine Menge Geld da rein und raus geht, so eine Menge Einwohner haben da nichts davon. Und die leiden halt natürlich auch an vielen Versäumnissen aus der Geschichte. Ne?
Ja, vor allem, weil Okinawa so gut wie kein verarbeitendes Gewerbe hat.
Ja.
Und das macht sich extrem bemerkbar tatsächlich. Also erstmal ganz kurz, Problem, warum das mit der Rente so problematisch ist. Also erstmal, das Rentenprogramm in Japan wurde 1961 eingeführt, in Okinawa allerdings erst 1970. Da wussten allerdings sehr, sehr viele Menschen überhaupt nichts davon. Und auch nach der Rückgabe an Japan 1972, weil vorher war das ja unter US-Verwaltung, wurden sie einfach nicht über das Rentensystem informiert. Das führte dazu, dass sehr viele einfach nichts eingezahlt haben. Und die niedrigen Löhne führen halt dazu, dass viele Menschen einfach nicht die volle Rentenprämie zahlen können. Und das bedeutet, sie bekommen natürlich auch wieder weniger raus. So, und das ist halt so ein Teufelskreis. Ein ganz blöder Teufelskreis sogar. Und schlecht.
Ja, wirklich schlecht.
Also im Jahr 2022 erhielten 6,2% der über 65-Jährigen in der Präfektur keine Rente. Und das ist schon wirklich viel.
Das ist sehr viel tatsächlich.
Richtig.
Ich meine, auch die, die Rente bekommen, haben nicht besonders viel von dem Rentensystem, das da eingeführt wurde, ne?
Ja. Das sind mit 308 Euro umgerechnet der niedrigste Satz im ganz Japan. Und das ist wirklich sehr, sehr wenig.
Das ist echt nix. Da kriege ich von meiner privaten Lebensversicherung mehr dann am Ende raus. Also das ist, ich frage mich, was machen die Leute dann? Sind die dann komplett angewiesen auf dann Familie oder müssen die sich an die Sozialsysteme Familie, halten?
Ja, und das ist das nächste Problem.
Ja.
Familie, dazu kommen wir gleich mal. Aber ja, viele müssen sich halt tatsächlich an das Sozialsystem wenden und dadurch werden natürlich eben die Kassen auch stärker belastet und Okinawa gehört auch zu den ärmsten Präfekturen.
Ja.
Alles nicht ganz so gut. Vor allem, man streitet sich ja auch noch mit der japanischen Regierung. Also die Regierung pumpt ja Geld in die Präfektur rein. Ne? Das macht sie schon seit Jahren. Aber dadurch, dass man sich über die Verlegung von US-Basen gerade streitet, kürzt die Regierung. Und das ist natürlich für die Menschen auch nicht gerade sehr toll.
Ja, also das hört sich auf jeden Fall nach einem weitaus wichtigeren Problem an, als dieser dumme Streit über die US-Basen. Ne? Also
richtig.
Ich wünschte, die würden ihre Prioritäten richtig ausordnen hier. Aber ja.
Ja, schön wäre es wirklich tatsächlich mal, weil das ist für die Menschen definitiv gar nicht gut. Und Japan hat noch ein ganz anderes Problem. Und das ist nicht nur in Okinawa, sondern das ist ein landesweites Problem. Ist aber jetzt zum Thema, ob die Familie für sie sorgen soll, für diese Menschen. Das Problem ist nämlich, in Japan sterben immer mehr ältere Menschen allein. Von Januar bis März verstarben 21.716 Menschen in ihrer Einsamkeit zu Hause. Das ist wirklich viel. Davon waren fast 80% über 65 Jahre alt. Und das ist tatsächlich, ja, es ist einfach sehr, sehr viel, weil die nationale Polizeibehörde geht davon aus, dass die Zahl auf 68.000 dieses Jahr ansteigen wird, einschließlich wohlgemerkt der Menschen, die Suizid begehen. Und, zeigt halt eben, dass Japan dann ein gewaltiges Problem hat. Und die Zahl der Menschen, die alleine leben, wird auch immer weiter ansteigen. Also da gibt es einige Schätzungen, die sagen halt, bis ins Jahr 2030 werden das ungefähr 8,78 Millionen Menschen sein und 2050 sogar 10,84 Millionen Menschen.
Ja, in Japan haben sie natürlich, wie so das oft ist, ein eigenes Wort dafür sich einfallen lassen. Das ist Kuritsushi, der isolierte Tod, ne? Aber das Problem besteht auch schon eine Weile. Wir hatten schon mal darüber geredet, dass es da riesige Probleme gibt mit der Logistik, wie zum Beispiel mit den Beerdigungen. Wenn du keinerlei Anwesende mehr hast, keinerlei Angehörige, die sich um dich kümmern sollen, wie das dann ja geregelt werden muss, wer dafür aufkommt, ne? Und logischerweise müssen dann öfters halt auch die Behörden und Gemeinden aufkommen, die dafür zuständig sind.
Also ganz kurz erstmal die Erklärung zu dem Wort. Dieser Begriff, der wurde 1995 nach dem großen Hashin-Erdbeben in den japanischen Sprachgebrauch aufgenommen. Durch das Erdbeben wurden viele ältere Menschen von ihren Gemeinschaften abgeschnitten und mussten lange Zeit in provisorischen Unterkünften leben. Einige begannen dann, sich selbst zu vernachlässigen und weigerten sich halt für sich selbst zu sorgen, lehnten Unterstützung ab und so weiter und so fort. Und dazu kommt auch noch, dass viele, gerade ältere Menschen natürlich unter Demenz leiden. Das ist in Japan ein sehr weit verbreitetes Problem und viele Experten sagen halt, dass das eben einer der Auslöser dafür ist. So, und die Regierung hat Anfang des Jahres eine Arbeitsgruppe eingesetzt und Anfang Mai wurde halt vorgeschlagen, dass man ein Unterstützungssystem schafft, das halt ältere Menschen im Land auch über den Tod hinaus unterstützen soll. Das heißt, dass sie dann eben Beerdigungen regeln und so weiter und so fort. Aber das löst halt das Grundproblem natürlich nicht. Also sprich, man merkt halt, dass diese Einsamkeit einfach rapide voranschreitet. Und dann hat man halt gerade wie in Okinawa der Fall, wenn man zum Beispiel keine Rente bekommt, das Problem, ja, wie soll ich mich versorgen? Weil Familie ist dann einfach nicht da.
Na. Und wenn du halt dich dann von der Gesellschaft zurückziehst, weil du einfach da nicht einen großen Sinn darin siehst, dich auf andere zu verlassen. Ich meine, es gibt ja genug Leute, die diesen Stolz behaben. Dann, logisch, dann gehst du nicht von dir selber dann zu den Behörden, um da dann Sozialhilfe zu beantragen.
Richtig.
Ja.
So, und als letztes Thema für heute haben wir noch eine Meldung, die tatsächlich ziemlich ungewöhnlich ist. Es geht wieder um Familiennamen, allerdings bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Und da gab es eine sehr überraschende Ankündigung, nämlich, dass ein japanisches Gericht praktisch zugestimmt hat, dass gleiche Nachnamen im Familienregister bei gleichgeschlechtlichen Paaren absolut in Ordnung sind.
Okay, das ist jetzt nur bei diesem einen Fall, ne, wo es, aber die haben es auch generell sozusagen so ein bisschen interpretiert auf eine Art und Weise, dass da eigentlich nichts dagegen spricht, ne?
Ja, richtig. Eigentlich schon. Also wie gesagt, das ist jetzt keine gesetzliche Entscheidung, das heißt nicht, dass das jetzt durchgehend möglich ist, aber das Gericht in Nagoya hat gesagt, dass da wie gesagt eigentlich nichts dagegen spricht und ja.
Habt ihr eigentlich diese Welle, die durch die LDP geht, gesehen? Oh, das war ein Spaß.
Ja, natürlich, die Entscheidung scheint jetzt vielleicht nicht so besonders zu sein, aber es macht halt vielen Leuten große Hoffnung, dass wenn diese Hürde im Prinzip eigentlich beseitigt ist oder beziehungsweise nur imaginär ist, dass natürlich auch das Recht der Ehe für alle praktisch dann auch wieder einen Schritt näher gerückt ist, ne?
Richtig, nicht nur das, sondern dass die Hoffnung ist halt groß, dass auch andere Gerichte im gleichen Sinne entscheiden werden, weil es jetzt einfach mal ein Gericht gesagt hat, nö, ist kein Problem. Und viele Gerichte orientieren sich an vorherigen Urteilen und das könnte halt dazu führen, dass wir das jetzt häufiger hören werden.
Ja.
Und das ist sehr, sehr positiv. Das ist auf jeden Fall ein absolut richtiger Schritt in die richtige Richtung, weil es wird langsam Zeit, dass Japan da ein bisschen offener wird.
Und das ist auch ein richtig wichtiger Sieg für das Paar, weil die sind ja, die haben nicht nur diesen einigen Rechtsstreit, die haben auch eine Klage, die sie in Nagoya eingereicht haben, wo sie ja sozusagen gegen die dass es gegen die Verfassung versteht, dass sie nicht ihre gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt bekommen. Und da hat ihnen das Gericht nicht recht gegeben. Das heißt sozusagen, jetzt haben sie einen wichtigen Sieg in ihrem Kampf auch haben sie bekommen, ne?
Ja, und das ist wie gesagt ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es wird halt noch ein langer Weg, weil Japan, zumindest die Regierung ist sehr stur, die japanische Bevölkerung nicht, der ist das eigentlich ziemlich Wumpe. Lass die Menschen doch machen, was sie wollen, solange sie uns in Ruhe lassen und niemanden wehtun, auf gut Deutsch.
Ja.
Und die Regierung sagt, so kompliziert, aber wir müssen die Verfassung ändern, bla bla
und,
bla.
Und ehe wir jetzt wieder böse Nachrichten bekommen, das Ganze hat einen Grund, warum dafür geklagt wurde, also dass man halt eben den gleichen Familiennamen bekommt. Und zwar geht es darum, dass das Paar ein Pflegekind hat und die Befürchtung da ist, dass eben durch die unterschiedlichen Nachnamen es Probleme geben kann, wenn zum Beispiel eine ärztliche Versorgung notwendig ist oder so. Und man möchte das halt, oder man macht das halt eben tatsächlich für das Wohl des Kindes.
Mhm. Was ja auch absolut in Ordnung ist.
Ja, definitiv.
Ich meine, wir haben jetzt schon einige Gerichtsurteile gehabt, die in eine positive Richtung, in eine fortschrittliche Richtung gehen, was das Thema angeht. Und ich stelle mir auch wirklich so vor, so wie du, Micha, dass jedes Mal die LDP so eine Rechte abbekommt, wenn das nächste Gerichtsurteil fällt, das gegen ihre Einstellung da ist. Aber ich frage mich, wie viele Gerichtsurteile du brauchst, bis dann irgendwann mal auch die Regierung sich in die Richtung bewegen muss. Weil es sind jetzt gerade nicht wenige, ne?
Ich glaube, bis wir irgendwann einen Premierminister haben, der es schafft, sich gegen die Konservativen durchzusetzen.
Okay. Ja.
Denn eigentlich ist es nämlich tatsächlich so, dass Kishida bei seiner Wahl damals gesagt hat, ja, ich setze mich zum Beispiel für doppelte Nachnamen bei Ehepartnern ein. Das ist ja in Japan auch so ein Problem. Ist man verheiratet, dann wird halt sich auf einen Namen geeinigt, weil beide kann man einfach ins Familienregister nicht eintragen. Und das ist schlecht für Selbstständige. Gerade, weil man meistens den Nachnamen des Mannes nimmt. Und ist Frau selbstständig, muss sie halt alles ändern. Und darum geht es jetzt nicht nur um Visitenkarten oder Firmennamen oder was weiß ich was, sondern es geht halt darum, dass es bei den Geschäftskontakten dezente Probleme geben kann. Und was war? Er hat seine Meinung sehr schnell geändert, weil einfach die konservativen Flügel, also da ja noch Fraktionen, einfach viel zu viel Macht haben und gesagt haben, ja, setzt du das durch, dann blockieren wir alles andere von dir.
Ja.
So, schwupps hat er seine Nase ein bisschen gedreht. Solange das Verhältnis in der LDP so ist, wird sich das wahrscheinlich nie ändern. Weil keine Ahnung, warum Konservative damit ein Problem haben, aber sie haben damit ein Problem. Ich verstehe nur nicht, wieso.
Ja, es gibt ja tatsächlich dazu Theorien. Aber auch wenn wir die breitschlagen, hilft es uns nicht wirklich irgendwie da, es besser zu verstehen.
Nö. Dafür sind wir wahrscheinlich zu weltoffen.
Sagen wir es mal so, die Zeit wird kommen. Wie lange es bloß dauert, das weiß Japan bloß selbst.
Mal sehen, ob ich das in meinem Leben noch irgendwann als News auf dem Tisch habe.
Na, mal sehen. Ich meine, andere Länder haben uns in der Vergangenheit auch schon überrascht.
Ja, stimmt. Also Japan, überrascht uns. Macht mal irgendwas Neues. Das wäre doch mal cool.
Ja, so ein kleiner Tipp. Ihr macht euch jetzt touristisches Land damit auch viel attraktiver.
Ja, aber das sagen wir ja keinem. Ne? Nee, ich meine, ihr wollt ja nur ein paar mehr Touristen noch da haben. Obwohl, ich glaube, das finden jetzt wiederum die Menschen, die in Japan leben, nicht so gut. Naja. So, liebe Leute, das war's für heute. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Übrigens nochmal einen vielen lieben Dank für die ganzen neuen Abonnenten, die wir dazu bekommen haben. Wir sind echt ein bisschen überrascht, freuen uns aber tierisch drüber. Vielen, vielen Dank. Wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumigai.com. Da haben wir jeden Tag ganz viel für euch aus allen möglichen Bereichen. Übrigens auch Games und Anime-News, nur so als kleiner Hinweis. Achso, Musik haben wir übrigens auch. Ansonsten, liked uns, wo ihr uns liken könnt. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Ciao.